Hallo alle zusammen, Basti hier.
Und Katha, hi.
Ein kurzer Hinweis, in der heutigen Folge sprechen wir über das Sterben.
Und auch wenn das jetzt nicht unbedingt nach viel Schönes dabei klingt, fangt erstmal an zu hören. Denn ihr werdet merken, ein Gespräch über das Sterben ist auch immer eins übers Leben.
Und unsere heutige Protagonistin, Hannah Lindemann, zeigt, dass uns das auch näher zusammenbringen kann. Allein anhand ihrer persönlichen Erzählung habe ich super viel gelernt über das Umgehen mit dem Tod.
Und ja, es gibt auch traurige Momente. Aber was uns bei ihrer Geschichte wirklich erfüllt hat, waren die vielen Momente zum Nachdenken.
Also macht es euch bequem und hört, wie Hannah in der Sterbebegleitung ihre Berufung gefunden hat.
Viel Spaß dabei! Jetzt? Geht's los?
Viel Schönes dabei.
Viel Schönes dabei. So.
Jetzt ist alles gut.
Genau, jetzt läuft alles. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich sitze in Wedel, einem Vorort von Hamburg, im Wohnzimmer von Hannah Lindemann. Um mich herum strahlt mich buntes Kinderspielzeug an, selbstgemalte Bilder hängen an den Fenstern und ich kann mich ganz gemütlich zurücklehnen und Hannah zuhören.
Ja. Ich bin Hannah Lindemann und geboren bin ich in Kiel-Grunzhagen. Das sage ich immer dazu, weil es eben nicht wirklich Kiel ist, für die, die sich auskennen. Ich bin von Beruf Koordinatorin im ambulanten Hospizdienst. Wir haben ungefähr 60 Ehrenamtliche, die für uns sterbende und schwerkranke Menschen begleiten.
Die Aufgabe der Ehrenamtlichen ist einfach beschrieben. Sie machen mit den sterbenden Menschen das, was die noch machen möchten und das, was sie brauchen, um glücklich zu sein auf ihrem letzten Weg. Es geht dabei nicht um Pflege, sondern um Gesellschaft.
Das kann dann zum Beispiel sein, ins Theater gehen, auf eine Ausstellung gehen, wenn jemand noch mobil ist und ganz gut unterwegs. Jemanden besuchen fahren, mal was einkaufen, was spielen, vorlesen. Ne? Und das ist eigentlich auch das Schöne und das Besondere daran, das sind eben keine Profis, die da kommen, sondern das sind ehrenamtliche Menschen, die ne, entweder noch berufstätig sind oder im Ruhestand sind und wirklich ihre Zeit schenken dafür. Und die bringen zu diesen Menschen einfach, also die bringen ihr Menschsein mit, die bringen so eine Normalität mit. Weil man muss sich vorstellen, wenn man schwer krank ist und eben viel Versorgung braucht, dann sind da plötzlich ganz viele Profis involviert. Dann kommt vielleicht der Pflegedienst mehrfach am Tag, dann kommt noch das Palliativteam und ständig rennen Leute rein und raus und wollen dies, das. Und es geht ganz viel um die medizinische Versorgung. Und der menschliche Part bleibt dabei manchmal ein bisschen auf der Strecke. Und den bringen die mit. Ich bin wirklich, ich glaube, das ist mein Traumjob. Also so habe ich das noch nie erlebt, dass mich Arbeit auf so vielen, so rundum glücklich macht. Also dass ich es intellektuell anspruchsvoll finde und herausfordernd und spannend, menschlich total bereichernd. Abwechslungsreich, das kommt mir sehr entgegen, weil ich mich schnell langweile. Ja, es klingt so platt, aber ich glaube, es ist wirklich die Sinnhaftigkeit, also die sich eben immer in allem, in fast allem, was ich da tue, ganz schnell zeigt. Also ich bin da sehr dicht dran, habe ich das Gefühl. Ich muss nicht erst um drei Ecken denken, bis ich dahin komme, das, was ich da tue, macht einen Sinn, sondern es ist sehr unmittelbar.
War das schon immer ihr Traumjob oder ist sie da durch verschiedene Stationen, Umwege, Wege hingelangt? Also bei mir war es eher ein, ja, als Physiotherapeutin geht man jetzt klassischerweise nicht davon aus, dass man wirklich mit vielen kranken, sterbenden und beeinträchtigten Menschen zu tun hat. Ich bin da tatsächlich dann über die Frühreha so reingerutscht und war in manchen Situationen doch auch gefordert und manchmal vielleicht auch überfordert.
Ja, tatsächlich war das nicht so, dass Hannah jetzt so von Anfang an sich vorgestellt hat, ich werde Sterbebegleiterin. Das ist das Ende vieler Entwicklungsschritte, die da irgendwie hingeführt haben. Und das Wichtigste ist aber an der Stelle, sie ist jetzt glücklich da, wo sie ist. Und das war nicht unbedingt absehbar vorher. Aber wie gesagt, um das genau zu verstehen, fangen wir am besten ganz vorne an.
Also mein Vater war selber noch relativ jung, Ende 40 und er hatte das Gefühl, dass er krank wird und hat gesagt, er legt sich nochmal hin, ihm ist ein bisschen übel. Wir haben noch zusammen gefrühstückt und dann ist er nach oben gegangen, um sich hinzulegen. Und meine Geschwister sind in die Schule gegangen. Ich war noch so klein, dass ich in die Kita gehen sollte an dem Tag. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann irgendwann hochgegangen ist und ihn auf dem Fußboden liegend vorgefunden hat. Und da war er schon tot. Sie hat dann einen Rettungswagen gerufen und die haben versucht, ihn wiederzubeleben. Und er hatte aber so einen schweren Herzinfarkt, dass er tatsächlich sofort, also dass es keine Chance mehr gab. Also ich war unten, glaube ich. Sie hat gesagt, ich soll nicht mit hochkommen. Und dann kam relativ schnell die Mutter von einer Freundin, von meiner besten Kindergartenfreundin, und hat mich abgeholt und mit in die Kita genommen. Was war ganz seltsam, denke ich auch im Nachhinein, dass ich in der Kita war und weiß noch, dass ich drüber nachgedacht habe, was ist denn jetzt passiert? Und naja, Krankenwagen ist gekommen, so wird schon alles okay sein. Und dann bin ich abgeholt worden, auch wieder von der Mutter dieser Freundin. Und wir waren dann bei ihr zu Hause und meine Schwester kam und hat mich abgeholt von da, was ungewöhnlich war, sonst bin ich immer alleine dann rübergegangen. Und ich weiß noch, dass sie kam und gesagt hat, es ist was ganz Schreckliches passiert. Und ich war so ein bisschen, ja, was denn? Und sie hat gemeint, das will ich dir aber nicht erzählen, wenn Lena dabei ist, die Freundin. Und ich habe mal gesagt, ach, Lena ist meine beste Freundin, die kann alles hören. Und sie hat darauf bestanden, mich dann damit in den Flur zu nehmen und hat gesagt, ich glaube, sie hat gesagt, Fatih ist gestorben. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Also ich war, habe gedacht, ja, okay, dann ist er jetzt nicht mehr da. Und bin mit ihr nach Hause gegangen und habe nicht geweint und war irgendwie so ganz gefasst verständnislos. Und ich habe aber dann, ich bin zu Hause angekommen und meine Mutter saß auf der Treppe bei uns. Es gab so eine Treppe, die von oben runterführte in den Flur und sie saß da und meine Geschwister in meiner Erinnerung waren so drumrum gruppiert und sie hat total geweint. Und dann habe ich mitgeweint, weil ich das noch nie gesehen hatte, dass sie so traurig war. Und das hat bei mir aber Tage, Wochen, Monate, also wenn nicht Jahre gedauert, glaube ich, bis ich das wirklich verstanden habe. Mhm.
Hast du dann auf deinen Vater gewartet, dass er wiederkommt? Oder wie? Was bedeutet dann verstehen in dem Moment?
Ja, ich habe, glaube ich, erst mal versucht, mir das irgendwie jetzt anders zu organisieren. Also ich weiß, dass ich schon gefragt habe, kommt er wieder? Oder so eine Idee hatte, dass jederzeit die Tür aufgehen könnte und er kommt da rein. Und dann beim Abendbrot, ich glaube an dem Tag oder einen Tag später, habe ich dann den Freund meiner Schwester, die ist eine ganze Ecke älter und zu dem hatte ich ein sehr gutes Verhältnis, den habe ich dann gefragt, ob er nicht jetzt mein neuer Papa werden kann, was aus kindlicher Warte total nachvollziehbar ist. Und aber alle, ich weiß auch noch, dass ich gemerkt habe, irgendwie war das keine gute Frage, weil alle dann verstummt sind und erstmal nichts gesagt haben und er auch so ein bisschen ratlos war. Also bei uns war es so, dass mein Vater tatsächlich aufgebahrt worden ist bei uns zu Hause. Was ist ja, die Möglichkeit gibt es auch heute noch, aber es wird nicht mehr so häufig gemacht, glaube ich. Und bei ihm war es, glaube ich, auch die Idee, er ist so plötzlich gestorben und er war auch recht bekannt. Also war eben Landesjugendpastor, viele Menschen kannten ihn und wollten auch nochmal kommen und sich verabschieden. Und das heißt, er lag aufgebahrt in seinem ehemaligen Arbeitszimmer für mehrere Tage, so. Und das war, da kamen dann wirklich auch Menschen, also es war so ein Kommen und Gehen. Unter anderem kam auch meine Freundin, bei der ich damals eben auch war. Und die wollte da gar nicht so richtig rein. Und ich weiß noch, dass ich aber irgendwie auch so ein bisschen stolz war, weil das so was ganz Besonderes war. Hat ja nicht jeder so einen toten Menschen zu Hause liegen. Und ich wollte ihr das dann alles ganz genau zeigen und dass sie nochmal guckt und hier und wie er aussieht und was da ist. Und ihr war das eher ein bisschen fremd. Also ich erinnere diese Zeit als irgendwie auch aufregend und sehr seltsam. Und ich weiß auch da schon, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, es passiert so ganz viel und ich habe gar keinen, also ich habe immer so ein bisschen nach meinem Platz gesucht in dem Ganzen, glaube ich. Also bin ich jetzt die hier allen meinen toten Vater zeigt oder bin ich das ganz traurige Kind oder... Also es war verwirrend auf jeden Fall. Mhm. Und ich weiß, dass ich meine Mutter als sehr, dass mich das total verunsichert hat.
Dass sie geweint hat.
Ja, sie erst so traurig zu erleben. Und danach habe ich sie eine längere Zeit als eher so sehr, fast so ein bisschen wie versteinert. Also sie ist so sehr, sie hat ganz gut funktioniert, aber da war nicht mehr viel Regung. Mhm. Das kann ich auch total nachvollziehen. Also sie war, glaube ich, in so einem Funktionsmodus mit 6 Kindern plötzlich alleine und aber für mich war das ganz schwierig, weil sie so anders war. Mhm.
Und es ist ja wirklich aus heutiger Sicht sehr ungewöhnlich, dass dann jemand zu Hause im Arbeitszimmer liegt. Wie war das für dich als Kind, deinen toten Vater da liegen zu sehen?
Es war eine Mischung aus interessant und seltsam. Also ich habe ihn mir sehr genau angeguckt und habe geguckt, ob er jetzt irgendwie anders aussieht, jetzt wo er tot ist. Und war auch der Meinung, ich hätte so Pünktchen auf seiner Nase entdeckt, die vorher nicht da waren. Die waren, glaube ich, da, aber ich habe ihn wahrscheinlich nie aus der Entfernung so ins Gesicht geguckt, ne? Die Beerdigung war sehr, sehr groß. Das war in der größten Kirche in Kiel und es waren über 100, vielleicht sogar 200 Menschen, die da waren. Das war sehr lang. Da haben viele Leute gesprochen und mir war sehr langweilig. Ich fand es schwer auszuhalten. Und danach ging es dann gemeinsam auf den Friedhof. Da war dann die Beisetzung und da bin ich nach Hause gegangen. Also da habe ich dann den Freund meiner Schwester gefragt, ob wir gehen können. Und er ist dann mit mir nach Hause gegangen und hat was gespielt. Und das war total okay, glaube ich. Also hat mir niemand vermittelt, dass das nicht in Ordnung war. Und ich weiß aber, dass ich später manchmal gedacht habe, oh, ich hätte ich eigentlich nicht bis zum Ende bleiben müssen oder irgendwie habe ich was verpasst. Ist das in Ordnung? Aber in dem Moment war das so und das war auch gut so, glaube ich.
Wie war dann der Moment, wo dann du nach Hause kamst und kein Papa mehr im Arbeitszimmer lag, sondern er dann endgültig auch weg war?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Also ich weiß, dass irgendwie das Leben relativ normal weiterging, eben mit dieser Leerstelle, ne? Und das, wie das, glaube ich, häufig bei Kindern so ist, war mir das nicht andauernd präsent. Sondern ich habe weiter meine Freunde besucht, ich habe gespielt, ich bin dann eingeschult worden in dem Jahr. Und es gab immer so Stolpermomente, wo ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht oder er fehlt oder da ist was. Aber also wir haben alle ein Foto von ihm bekommen, was dann auf unserem Schreibtisch stand. Das war ein Schwarz-Weiß-Foto. Und er hat auch nicht direkt in die Kamera geguckt, sondern so ein bisschen zur Seite. Ich glaube, das war auf irgendeinem Empfang oder Essen oder so. Und er hatte einen Anzug an und ein Hemd, also war immer sehr korrekt gekleidet. Ja, also es war nicht der Vater, wie ich ihn so zu Hause erlebt habe, sondern eher der Arbeitsvater. Also ich konnte damit gar nicht so viel anfangen. Und ich weiß, dass ich ab und zu geweint habe, dann auch abends im Bett, weil ich ihn vermisst habe. Und dann kam meine Mutter und hat mich getröstet und wir haben darüber gesprochen, dass er jetzt irgendwo im Himmel ist und dass das traurig ist. Das schon, aber zum Beispiel ist mir das erst Jahrzehnte später aufgefallen, dass wir, glaube ich, so besondere Tage wie sein Geburtstag oder auch sein Todestag, da ist nie irgendwas gewesen. Also am Todestag ist meine Mutter jahrelang schon auf den Friedhof gegangen und da sind wir am Anfang auch mitgekommen. Aber das als Anlass zu nutzen, nochmal zu erzählen oder über ihn zu sprechen oder von ihm zu berichten, das hat nicht stattgefunden. Ich glaube, das war zu schmerzhaft wahrscheinlich für sie. Aber es hätte ja auch andere geben können, mit denen sowas möglich gewesen wäre. Und das ist nicht passiert.
Hast du mit deinen Geschwistern darüber gesprochen?
Ja, auch ganz wenig. Das ist komisch. Also ich fange jetzt erst an damit eigentlich seit ein paar Jahren. Und auch nicht mit allen gleich. Und habe aber festgestellt, dass denen das genauso geht, dass sie das auch vermisst haben. Und das Gefühl haben, das war wenig. Aber es war wie so ein, wie das in Familien manchmal so ist, so eine unausgesprochene Klarheit darüber, dass das, glaube ich, einfach nicht besprochen wird. Also rückblickend würde ich sagen, war es schon in der Grundschulzeit so, dass ich eigentlich Halt gesucht habe und dabei aber immer an allem gerüttelt habe, was da so war, ne? Also ich habe in der Schule viel Aufstand geprobt und bin oft rausgeflogen, hatte oft Verweise, also war eher so ein schwieriges Kind. Und dann in der Jugend sehr frühe Pubertät und sehr frühes Ausprobieren von allen möglichen Grenzerfahrungen. So, ich glaube, ich war sehr, also ich habe mich sehr verloren gefühlt und oft sehr, sehr einsam. Und hatte aber auch, ich hatte schon Freunde, aber es war so eine Mischung. Aus einerseits hat mich das schnell gelangweilt und ich wollte immer wie so ein bisschen mehr fühlen. Also und vielleicht auch, also es ist jetzt ein bisschen konstruiert, aber ich glaube, dieses die eigenen Gefühle so verbuddeln oder so, rückblickend würde ich sagen, eben so ein bisschen beerdigen auch in der Zeit, das funktioniert nicht. Das führt dazu, dass sie sich irgendwann so ihren Weg bahnen. Und das war mir damals nicht so klar, aber die sind halt an allen möglichen Stellen dann wie so rausgebrochen, ne? In Extremen. Ich habe sehr früh angefangen, Alkohol zu trinken und auch relativ viel. Ich habe alles Mögliche an Drogen ausprobiert. Und das war dann eben immer der leichte, schnelle Weg, irgendwie intensiv möglichst was Schönes zu fühlen. Rückblickend würde ich sagen, nicht der beste Weg, aber in dem Moment war es das, was funktioniert hat. Ne?
Trotz allem hat sie das Abitur gemacht und anschließend eine Ausbildung zur Logopädin.
Und das war für mich damals auch ein Weg, so eine sehr geordnete schulische Ausbildung zu machen, um mich wieder ein bisschen einzufangen. Also ich hatte eine relativ wilde Jugend- und Feierzeit da hinter mir und habe gedacht, jetzt mach was Vernünftiges, sonst wer weiß, wo du sonst landest. So, genau, das habe ich gemacht und habe dann in dem Beruf auch ein paar Jahre gearbeitet.
Aber so richtig glücklich geworden ist sie in dem Job nie. Sie hat sich eher von Job zu Job gehangelt, hat alles Mögliche ausprobiert, auch nochmal studiert, auch wieder Logopädie. Sie war sogar mal stellvertretende Schulleitung einer Logopädie-Schule, aber das war es irgendwie alles noch nicht für sie. Es war trotz allem die Zeit, in der sie sich wieder gefangen hat, in der sie dem Leben auch wieder eine Chance gegeben hat, gut zu sein oder vielmehr gut zu werden. Das hatte wiederum mehrere Gründe. Zum einen hat sie eine Therapie gemacht und zum anderen ihren heutigen Mann Lars kennengelernt und auch relativ schnell mit ihm Kinder bekommen. Aber so beruflich hatte sie in dieser Zeit noch immer nicht richtig Fuß gefasst oder viel besser etwas gefunden, in dem sie Fuß fassen wollte. Es ging dann erstmal so weiter. Der Fokus hatte sich natürlich verändert, die Kinder waren da. Aber die Frage war ja, wie sie denn jetzt nun zu diesem Job im Hospizdienst gekommen war, um wirklich glücklich zu werden. Wie es dazu gekommen ist und was das mit der Geschichte ihres Vaters zu tun hat, nach einer kurzen Pause. Hallo, willkommen zurück. Basti hier.
Und Katha. Jetzt haben wir schon einiges über Hannah gehört, dass ihr Vater früh gestorben ist, sie eine wilde Jugend hatte und zuerst ja die Ausbildung zur Logopädin und nachher Lars und die Kinder sie so ein bisschen in ein positives Leben zurückgeholt haben. Ist das die Vorgeschichte, wie sie zum Hospizdienst gekommen ist? Also liegen Gründe in dieser Geschichte, die wir bisher gehört haben? Oder gab es jetzt irgendwo einen ganz krassen Cut und sie hat gesagt, ab jetzt mache ich alles besser, alles anders?
Ja, tatsächlich ist das die Vorgeschichte und ich glaube auch, dass sie wichtig ist, um das große Ganze zu verstehen. Denn den Grund hinter dem neuen Job, also hinter dem Hospizjob zu verstehen, müssen wir noch einmal auf die Vatersituation schauen. Plötzlich gab es da wieder jemanden. Plötzlich gab es sogar zwei Väter in ihrem Leben. Zum einen den Vater ihrer Kinder, Lars, und zum anderen ihren Schwiegervater.
Ich habe mir das immer sehr gewünscht, dass da nochmal jemand kommt oder jemand, ich habe glaube ich auch so gesucht oft so ein bisschen nach Vaterfiguren in meinem Leben. Und als der dann aber da war, war ich auch sehr kritisch mit ihm. Also es war auch nicht so, dass dieser Platz war offen und er konnte den einfach einnehmen, sondern ich habe schon auch gemerkt, da ist auch eine Distanz bei mir. Mein Schwiegervater war, als ich ihn kennenlernte, schon gesundheitlich angeschlagen. Der hatte selber auch mal einen schweren Herzinfarkt, den er aber überlebt hat und hatte seitdem Herzprobleme. Und insofern war immer klar, der ist so ein bisschen wackelig unterwegs, aber es ging ihm soweit gut. Und die beiden haben so ihr Leben gelebt und wir haben die immer mal besucht. Und irgendwann hat er die Diagnose bekommen, dass er Speiseröhrenkrebs hat. Und es war dann auch relativ schnell klar, der ist nicht mehr so behandelbar, dass das wieder gut wird. Und ja, dann ist dieses ganze Versorgungssystem angelaufen, in dem ich ja jetzt in der Zwischenzeit auch zum Teil arbeite. Also der ist palliativ versorgt worden von einem Palliativteam, die nach Hause gekommen sind und das ganz toll gemacht haben, glaube ich. Also die ganze Familie gut begleitet und unterstützt haben. Meine Schwiegermutter hat ihn dann zu Hause versorgt. Erst war er noch oben in seinem Zimmer, also in dem Schlafzimmer. Und am Schluss stand das Pflegebett unten im Wohnzimmer. Und da hat er dann seine letzten Wochen verbracht. Und das ist bei aller Schrecklichkeit, die so eine Erkrankung hat und eben auch, dass er dann verstorben ist, aber ist das ganz gut gelaufen, wenn man das so sagen kann. Also er hat relativ wenig gelitten, glaube ich. Er war ganz gut versorgt. Er hat sich wirklich umsorgt gefühlt. Und als es ihm schlechter ging, war es wirklich auch so, dass wir alle nochmal kommen konnten. Also es gab so einen Zeitraum von vielleicht einem Monat, würde ich sagen, wo so ein bisschen klar war, okay, jetzt kann es wirklich sein, dass er bald stirbt. Wir waren gerade in Kiel mit den Kindern und dann hat Lars Mutter angerufen und gesagt, sie glaubt, jetzt hat er nicht mehr lange zu leben. Und wir sind hingefahren und haben uns wirklich nochmal richtig verabschiedet. Also und da hat er ja auch nochmal so einen wachen Moment und hat sich ganz toll gefreut, dass wir da waren. Das war sehr berührend. Und dann bin ich mit den Kindern gegangen und Lars ist da geblieben. Und tatsächlich ist er, glaube ich, in der Nacht oder in der darauf dann auch verstorben.
War dein Mann dabei dann?
Ja, der war da, aber... Und das ist was ich jetzt weiß, was ganz häufig so ist, gestorben ist er alleine. Also die saßen quasi lange, lange immer an seinem Bett und irgendwann abends ist Lars dann in sein Zimmer gegangen, in sein altes Kinderzimmer, glaube ich, und hat noch was gelesen. Und seine Mutter hatte sich auch hingelegt und die hatten ein Babyfon, um zu hören, ob was ist. Und irgendwann hat er nichts mehr gehört über dieses Babyfon. Man hat sonst so ein relativ schweres Atmen auch gehört. Und dann ist er runtergegangen und hat geguckt und dann war er verstorben. Und da hat er sich erst, glaube ich, auch Vorwürfe gemacht, dass er jetzt nicht da war in dem Moment. Aber es ist eben wirklich ganz, ganz häufig so, dass Menschen genau den Moment nutzen, sage ich mal, wenn keiner da ist, um dann zu gehen. Und dann hatte tatsächlich Lars Vater der ist in einem Friedwald beigesetzt worden. Und er hatte eine ganz, ganz tolle Trauerrednerin, die das echt super gemacht hat, fand ich. Also sehr ungewöhnlich und sehr, sehr lustig auch, sehr passend zu ihm, wie er war. Ich glaube, sie hat Heinz Erhardt vorgelesen. Und das war so genau Horsting, ne? Das war echt, echt toll. Und alle haben gelacht und gleichzeitig geweint, also so wie es im besten Fall sein kann, ne? Wenn man sich zurückerinnert. Die fand ich ganz toll. Und dann habe ich mal nachgefragt, was die noch macht. Und die ist nicht nur Trauerrednerin, sondern die bildet auch Ehrenamtliche aus hier in der Nähe in Blankenese am Hospiz. Und die hat mir so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt. Und ich fand das interessant, so erstmal nur. Und tatsächlich auf den Hospizdienst, in dem ich jetzt arbeite, bin ich gekommen, weil ich gegoogelt habe. Also ich habe Stellenanzeigen gesucht in dem Bereich oder habe geguckt, genau, noch immer mit diesen Trauerrednerinnen-Gedanken im Hinterkopf. Wo kann man so eine Ausbildung machen? Braucht man überhaupt eine? Was gibt es für Jobs in dem Bereich? Und dann ist mir die Stellenanzeige quasi da so reingespült worden von dem Hospizdienst, wo ich jetzt bin. Mhm. Und dann habe ich da angerufen.
Und dann?
Und dann habe ich niemanden erreicht. Und habe auf den AB gesprochen, so ein bisschen aufgeregt. Und irgendwie hatte ich schon das Gefühl, das könnte was sein. Und mir war aber auch klar, einige Dinge, die da drin stehen, erfülle ich gar nicht. Einige Qualifikationen fehlten mir tatsächlich noch. Und meine damalige Chefin hat das dann aber abgehört und hat mir später gesagt, sie hat das gehört, meinen Spruch auf dem AB, und hat gedacht, ah, das könnte jemand sein. Also war so ein gegenseitiges Gefühl. Und dann haben wir uns verabredet und haben ganz lange gesprochen und dann war relativ klar, wie der Weg sein könnte. Also, dass ich eben noch eine Palliativ-Care-Weiterbildung machen muss.
Und noch ein paar Seminare, um sich auch in den Job weiter einzuarbeiten. Ja, und dann war sie plötzlich Teil eines Systems, das sich gewissermaßen darum drehte, was ihr eigenes Leben so geprägt hat. Und zwar drehte sich alles um die Frage, wie umgehen mit dem Sterben.
Es passiert schon etwas mehr als noch vor ein paar Jahren. Es gibt verschiedene Bewegungen auch, die da sehr aktiv sind, das mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Aber es gibt, glaube ich, immer noch viel zu tun und viel zu reden vor allem. Wobei ich glaube, die meisten Menschen, die konkret in der Situation sind, die merken dann, dass es gut ist, drüber zu reden oder dass es gut gewesen wäre, mal drüber geredet zu haben vorher. Also die sind dann oft gesprächsbereit, manchmal, nicht immer, ne? Manchmal ist es dann ein bisschen spät, um manche Sachen noch zu sortieren oder zu tun. Ja, ich glaube, das, was man rechtzeitig tun kann, ist wirklich drüber reden. Das klingt so schlicht, aber jedes Mal, wenn man ein Gespräch darüber führt, also über diese Themen führt, was diese Themen berührt, dann kommt man, glaube ich, einen Schritt weiter. Also sei es, wir hatten jetzt gerade das große Thema Vorsorgeplanung, hatte ich mit den Ehrenamtlichen, da haben wir drüber gesprochen. Und da haben ja viele die Vorstellung, okay, Patientenverfügung hat jetzt fast jeder schon mal gehört. Klar, die muss ich ausfüllen und gut ist. Aber das ist eben gar nicht der entscheidende Punkt, sondern der entscheidende Punkt ist vorher, mit jemand ausführlich darüber zu sprechen, was man sich so wünscht und was man sich nicht wünscht, was man für ein Leben lebt, was einem wichtig ist, damit diese Person dann nachher wenn man der eine Vorsorgevollmacht erteilt hat, auch in meinem Sinne entscheiden kann. Weil das, was auf dem Papier steht, kann nie alles abdecken und ist nie so eindeutig, als dass man das wirklich in die Hand nehmen könnte und sagen, ah, da steht das und das und jetzt entscheiden wir so und so.
Da kommt jetzt wirklich was ganz Persönliches hoch. Was kann man Menschen eigentlich auch zumuten, die hinterbleiben? Meine Mutter hat ein paar Monate vor ihrem Tod, war sie einmal im Krankenhaus. Mhm. Und ich wollte ihr einen Gefallen tun. Ich wusste, dass sie immer mochte, wenn ich ihr was auf der Gitarre vorspiele, und bin deswegen mit meiner Gitarre ins Krankenhaus gefahren, um ihr ein paar Lieder zu spielen. Mhm. Und dabei habe ich Elton John, Your Song, gespielt. Und meine Mutter fing an zu weinen und sagte, das möchte ich, dass du es auf meiner Beerdigung spielst. Und es war nicht abzusehen, dass das jemals in irgendeiner nahen Zukunft passieren würde. Und 3 Monate später war sie tot. Mhm. Und ich fühlte mich verpflichtet, ihr den Wunsch zu erfüllen. Und ich glaube, das war das Allerschwerste, was ich in meinem Leben gemacht habe, mit einer festen Stimme dieses Lied auf der Beerdigung in der Kirche zu spielen. Wie viel darf man jemandem zumuten, auch jungen Menschen und Kindern, im Umgang mit dem Tod?
Mhm. Wie ging es dir denn dann danach, als du das gemacht hast?
Ich war kaputt, komplett am Ende. Ich habe das Glück gehabt, oder was heißt das Glück? Ich habe das Glück selbst geholt, dass ich 2 Freunde gefragt habe, ob sie mich unterstützen können. Und der eine Freund, ein sehr guter Freund von mir bis heute, der Saxophon spielt, was er nicht unbedingt zu Gitarre und Gesang jetzt, sag mal, nicht das erste Instrument, was dazukommen würde, mhm. ja, dass er gesagt hat, natürlich spiele ich mit. Und dann haben wir noch einen anderen Freund gefragt, der Klavier begleitet. Mhm. Und also das ist ein sehr ungleiches Trio gewesen. Der Pianist selber ist Lehrer und professioneller Musiker. Das heißt, der hat uns da so ein bisschen durchgetragen, weil auch Saxophon, kannst du dir ungefähr vorstellen, da brauchst du einen festen Rumpf, um dann auch durchzuhalten. So. Mhm. Und wir haben das dann durchgezogen und das war ein Team-Effort. Aber die letzten 2 Zeilen, die sind einfach trotzdem weggebrochen. So. Mhm. Ne? Und bis heute, wenn ich dieses Lied höre, hinterlässt das was bei mir. Mhm. Auch was Schönes. Also ich höre das gerne beim Autofahren, wenn so der Himmel aufbricht vor mir und ich einfach nach oben gucken kann, weil da weiß ich, ne, meine Mutter ist da. Mhm. So. Aber direkt danach war ich war energielos.
Mhm. Das hat alles reingeschmissen. Hat dich alles gekostet, ne? Ja. Aber wie toll, finde ich, was du erzählst, was du gemacht hast, dass du dir genau die Unterstützung geholt hast, ne? Und dass man Menschen braucht, die einen da durchtragen und unterstützen und dass ihr das gemeinsam geschafft habt. Aber deine eigentliche Frage war ja, was kann man jemandem zumuten? Also ich finde, im Reden über das Sterben und den Tod kann man den meisten Menschen und auch Kindern deutlich mehr zumuten, als man so denkt. Was so Wünsche angeht, die man ranträgt an jemand, die dann zu erfüllen sind, da wäre ich echt immer eher vorsichtig, glaube ich. Also, und da finde ich es auch total legitim, an irgendeiner Stelle zu sagen, das war dein Wunsch, aber ich werde ihn dir nicht erfüllen. Entweder schon vorher oder aber auch, wenn die Person schon verstorben ist, wenn das einfach nicht geht. Ne? Weil die Person ist dann tot, aber du bist der in dem Fall, der bleibt und der damit irgendwie umgehen muss. Ne? Mhm. Genau, aber in dem drüber reden, glaube ich, kann man fast nichts, nee, das ist nicht richtig, man kann nicht fast nichts falsch machen, aber sozusagen man kann nichts falsch machen, wenn man es immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen. Es gibt Menschen, die wollen überhaupt nicht drüber reden und das muss man ab einem bestimmten Punkt auch akzeptieren, glaube ich. Aber ich habe festgestellt, dass sich wirklich auch viele tolle und bereichernde Gespräche ergeben, weil übers Sterben reden ja immer auch übers Leben reden ist. Es gibt, glaube ich, Kulturen, wo das Sterben selbstverständlicher ist, weil es einfach häufiger stattfindet, weil Menschen früher sterben, weil sie mehr sterben, weil zum Beispiel auch die Säuglingssterblichkeit zum Beispiel höher ist und du einfach häufiger damit konfrontiert bist. In Deutschland gibt es ja ein sehr gutes Versorgungssystem, gibt es eine hohe Lebenserwartung und hat man auch irgendwann in den 60er, 70er Jahren ja angefangen, den Tod so ein bisschen outzusourcen. Also dann wurde eben nicht mehr zu Hause gestorben, sondern im Krankenhaus. Und ich kann mir vorstellen, dass da so eine Distanz entstanden ist zu dem Thema. Wenn du keinen Toten gesehen hast in deinem Leben, wenn du nie erlebt hast, was passiert im Sterbeprozess, dann wird dir das ja, glaube ich, potenziell auch unheimlicher.
Meinst du, es würde uns helfen, wieder mehr Tote zu sehen? Also im Sinne von Aufbahrungen oder Tote auch zu Hause begleiten, also oder Sterbende bis in den Tod begleiten zu können?
Ja, das glaube ich schon. Mhm. Und ich glaube, das ist nicht für jeden was. So. Und das ist, kann sehr, sehr herausfordernd sein, aber auch wirklich bereichernd. Also weil das eine ganz intensive Zeit ist, die man nochmal mit der Person verbringt. Ne? Und wo man auch nochmal viel erfahren kann und vielleicht auch nochmal viel geben kann. Also was so was ganz Versöhnliches haben kann.
War es gut für dich, dass du die Tage mit deinem Vater da noch hattest?
Ja. Wobei ich glaube, das war für andere wichtiger. Also ich weiß, dass mein Bruder zum Beispiel, der 14 Jahre älter ist als ich, also damals 20 war ungefähr, der hatte sich am Abend, bevor mein Vater starb, total mit ihm gestritten. Und der saß dann wirklich nochmal neben diesem aufgebahrten Leichnam unseres Vaters und hat total geweint und hat sich entschuldigt und hat mit ihm gesprochen. Leider war er schon tot, aber trotzdem war da ein Gegenüber, ne, wo er das lassen konnte. Dafür, glaube ich, kann das schon sehr, sehr gut sein.
Was würdest du denn in Bezug auf deine eigene Vergangenheit anders machen wollen, wenn du dir vorstellst, dass du deine Mutter wärst?
Ich glaube, ich hätte in meiner Vorstellung optimalerweise mir noch mehr Unterstützung gesucht. Also vielleicht wirklich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, professionelle Trauerbegleitung für mich selber und auch für die Kinder auf jeden Fall. Und ich würde, glaube ich, auch das Funktionieren hinten anstellen. Das ist ein ganz starker Antrieb meiner Mutter. Funktionieren ist extrem wichtig und hat sie auch durch ihr Leben getragen.
Kann man bei 6 Kindern auch, glaube ich, in dem Moment erstmal als absolut selbstverständlich sehen wahrscheinlich. Ne?
Ja, aber naja, das hat mir, glaube ich, auch vermittelt als Kind, dass eigentlich egal was passiert, funktionieren muss man immer. Ist einfach so. Das ist so eine Gegebenheit, da ist nicht dran zu rütteln. Und ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn man nicht mehr funktioniert. Also wenn man einfach mal alle Viere von sich streckt und das auch klar zeigt, dass das eine Möglichkeit ist.
Und so. Was meinst du, was hättest du als Kind mitgenommen aus der Situation, wenn du gesehen hättest, dass deine Mutter eben nicht mehr funktioniert?
Ja. Das hätte mich wahrscheinlich auch total verunsichert. Ne? Also ich glaube schon, das muss dann auch gut begleitet sein. Ich will gar nicht sagen, es ist der Optimalzustand, wenn die Mutter sich ins Bett legt und nichts mehr tut. So ein Erhalt von Routinen kann ja auch ganz hilfreich sein. Aber ich glaube, es hätte mir gezeigt vielleicht, dass das eine Möglichkeit ist und dass man das auch darf. Also dass man nicht alles wegstecken muss, was einem so passiert im Leben.
Wow, also spontan habe ich gerade so die Vorstellung, der Tod eines Angehörigen ist einfach eine außergewöhnliche Situation und da darf auch, wie Hannah es nennt, ein Nicht-Funktionieren stattfinden. Das ist für mich gerade gefühlt total legitim und verständlich. Natürlich nicht insoweit ein Nicht-Funktionieren, dass dann Kinder nicht mehr versorgt sind. Ne? Hannah hatte 5 Geschwister, das geht natürlich nicht, dass dann da irgendwie das Essen nicht auf dem Tisch steht oder die Kinder nicht mehr in die Schule oder in die Kita gehen.
Total zwiespältig, ne?
Total. Das ist, glaube ich, echt eine Gratwanderung. Wo darf man sich in dem Moment mal gehen lassen und der Trauer und der Ohnmacht Raum und Platz geben? Und was hilft an Routine und wo kann und muss man trotzdem weitermachen?
Ja, ich glaube, was man vielleicht irgendwie sagen kann, ist, dass dieses Fallen lassen, was sehr zutiefst Menschliches ist, dass man eben sich eingestehen sollte. Und wir das Glück haben in unserer Gesellschaft, dass es eine Infrastruktur gibt, die das ermöglicht, wenn man sie denn annimmt. Ne? Mhm. Ich meine, das sind jetzt 2 unterschiedliche Punkte auch. Ne? Also zum einen, wo Hannah ja arbeitet, das ist ja die Sterbebegleitung. Das heißt, Menschen gehen aus dem Leben, man hat Zeit, sich auch zu verabschieden. Mhm. Aber vielleicht gerade da ist niemand mehr da zum Verabschieden. Und da ist es ja dann die Trauerbegleitung danach, ne? Also für diejenigen, die hinterbleiben.
Ja, das
und,
stimmt.
Aber in beiden Fällen haben wir ja eine Infrastruktur und die sind dann nutzen zu dürfen, nutzen zu können, ist etwas, das ich jetzt so rückblickend auf dieses Gespräch irgendwie sagen kann, das muss ich mir nochmal genau anschauen, um auf der einen Seite vorbereitet zu sein, aber auf der anderen Seite auch, ich glaube, selber zuzulassen. Weil ich kann dem von Hannas Mutter durchaus viel abgewinnen.
Mhm. Ich kann der außergewöhnlichen Situation und gerade mal nichts tun und der Ohnmacht und der Trauer Platz geben, viel abgewinnen. Aber ja, das sind wir jetzt zwei Extreme, zwei Seiten und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Aber ich glaube, so oder so sind das viele Punkte, die in meinem Kopf gerade einmal sacken müssen, um verarbeitet zu werden.
Mhm, geht mir auch so.
Dann lassen wir es auch erstmal so stehen.
Ja, nur noch eins. Ich habe dir zum Schluss gefragt, ob dieser Job für sie auch so eine Art von Abschluss ist. Im Englischen passt das Wort eigentlich schöner, da heißt das Closure, also wie so ein Kapitelende. Ne, das Ende von einem Kapitel, das lange einen sehr offenen Ausgang gehabt hat. Auch ohne Aussicht auf ein Happy End.
Ja, ich bin dabei, glaube ich. Auf jeden Fall kann ich das anders betrachten und bin ich von diesem... Ich habe mich da lange Jahre sehr verurteilt selber für und war sehr wenig gnädig mit mir und habe immer nur gedacht, was habe ich da für eine Scheiße verzapft über all die Jahre. Und das ist natürlich ganz schön hart, über einen längeren Zeitraum seines eigenen Lebens so zu denken und über sich selber so zu urteilen. Und da bin ich von ab. Also da kann ich sehr viel sanfter und weicher mit mir sein in der Zwischenzeit.
Falls ihr Hilfe sucht zum Thema Sterbebegleitung, aber auch Trauerbegleitung oder andere Unterstützung, wenn es euch oder euren Angehörigen nicht gut geht, dann findet ihr Informationen, Links und Telefonnummern dazu auf vielschönesdabei.de.
Diese Folge wurde produziert von Sebastian H. Schröder, Musik von Felix Adam.
Wie immer mit Unterstützung von dir, Katharina Schröder.
Danke fürs Zuhören und euer Vertrauen in uns, dass ihr die Folge wirklich bis hierhin zum Ende gehört habt. Damit wir viel Schönes dabei weiter so fortführen und produzieren können, benötigen wir eure Unterstützung. Euer Beitrag und euer Support hilft uns, den Podcast zu finanzieren und herzustellen.
Daher macht mit und werdet viel Schönes dabei Supporter. Mal ganz von der Finanzierung ab, gibt es nämlich auch tolle Dankeschöns für euch, wenn ihr mitmacht. Schaut einfach rein unter vielschönesdabei.de.
Genau, wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.